Vielen Dank für die Einführung. Als erstes möchte ich mich bei dir entschuldigen, dass ich dir so viel Angst bereitet habe. Ich hatte selbst Angst, ich komme zu spät. Ich habe mich irgendwo verfahren. Ich habe gemeint, ich weiß genau, was Weinfelden liegt. Und dann war ich irgendwo anders gelandet. Und da bin ich dann über Land gefahren. Dafür habe ich etwas die schöne Landschaft gesehen. Und das war schön. Als ich dann gemerkt habe, jetzt reicht es mir gerade noch, bevor Kollege Fluri aufhört, bin ich ruhiger geworden. Also vielmals Entschuldigung und Entschuldigung für die Störung. Jetzt fahre ich in Schweizerdeutsch weiter, wenn ich das darf. Ich habe zum Thema gewählt, die Bedeutung der Angst aus systemischer Sicht. Wie gesagt, ich bin systemisch ausgebildet nach Murray Bowen. Jetzt mache ich zuerst ein paar Gedankengänge zu unserem Beruf als Arzt und was unsere Fokussierung ist. Und ich entwickle nämlich immer so gewisse fixe Redewendungen. Also ich sage, wir Ärzte sind ausgebildet als Symptomjäger. Das heisst, wir suchen Symptome auf und wir bekämpfen sie dann. Ich hatte einen Pathologieprofessor, der das sehr drastisch dargestellt hat in Basel, der Scheidegger, wie man da kämpft. Und die ganze Sprache war kämpferisch, militärisch, kann man sagen. Wenn man nur Symptome jagt und Symptome bekämpft, und Angst ist natürlich ein angstmachendes Symptom oder ein sehr unangenehmes Symptom, dann hat man auf eine Art einen Tunnelblick. Und mit der systemischen Therapie, mit der systemischen Betrachtung, probiere ich, den Tunnelblick ein bisschen zu öffnen und ein bisschen aufs System zu schauen. Ich habe keine systemische Ausbildung gegeben, aber einfach, ich probiere den Blickwinkel innen ein bisschen zu zeigen. Gehe ich nochmal zurück. Psychiatrie befasst sich ja mit dem Gehirn. Früher war Neurologie und Psychiatrie noch zusammen. Heutzutage ist es getrennt. Aber mit der neuen Forschung über die Hirnphysiologie kommt das Hirn immer wieder mehr in den Fokus mit all diesen bildgebenden Verfahren. Und da sind die Neurowissenschaften sind geradezu ein Hype. Also die sind sehr in Mode. Die interessiert mich, aber dort setze ich nicht an. Als Systemtherapeutin setzt man eben beim System an. Und jetzt definiere ich das Hirn. Das Hirn ist ein soziales Organ. Das heisst, das Hirn vermittelt zwischen unserem Individuum und dem Umfeld. Es vermittelt auch zwischen, wie wollte ich jetzt sagen, zwischen unserem geistigen Wesen und unserem Körper. Das heisst, vom Hirn aus wird alles gesteuert, der ganze Körper und umgekehrt. Es geht natürlich als Signal vom Körper auf ins Hirn, das dann auch wieder Angst auslösen könnte. Zum Beispiel, wenn eine Patientin immer ein Sonnenschein war und sie hat alles immer bewältigt und die ganze Familie ist von ihr abgehängt und dann hat sie eine schwere Grippe und sie kann das nicht mehr. Dann bekommt sie Angst, weil sie ihre Rolle nicht mehr erfüllen kann. Und die Ursache war nur die Grippe und natürlich ihre Rolle. Heute redet man auch viel vom Gehirn als plastischem Organ und das stimmt. Das Gehirn ist ein Lernorgan und das Gehirn kann sich ändern bis zum Tod. Wir sind ständig noch in der Lage zum Lernen. Das Hirn lernt aber nicht erst dann, wenn wir reden können. Das Hirn wird auch geprägt, also das Hirn, wir Menschen, unsere Seele, unser Wesen, wird geprägt von unserem Umfeld. In dem Sinn sind wir ja kein Einzelwesen, sondern eben soziale Wesen. Und wir wachsen in einer gewissen Situation auf, die uns prägt. Wir haben eine gewisse Rolle, wir haben eine gewisse Geschwisterkonstellation, unsere Familie prägt uns und die beeinflusst dann auch wieder unseren Charakter und wie wir uns in Zukunft in anderen Situationen verhalten. Es gibt auch angeborene Reaktionsmuster. Ich befasse mich sehr mit dem ADHS. Und für mich sind das die, also das ADHS und das ADS sind eigentlich die einzigen genetisch angeborenen psychiatrischen Kategorien, die wir bis jetzt rausgeholt haben. Die angeborenen Reaktionsmuster, ich streife es nur kurz, vom ADS und ADHS, ist Hypersensibilität, schlechte Impulskontrolle, und ganz schnelle Aufschaukelung von unserem emotionalen System, also vom limbischen System, das System, das dann auch die Angst beinhaltet. In dem Sinn kann man einen Menschen nicht nur als Individuum probieren zu beeinflussen, also wenn man Therapie macht über Medikamente und Einzelbehandlung, sondern, und da lande ich dann wieder bei der Systemtheorie, in dem Sinn kann man einen Menschen, der ein Symptom hat, immer auch über das System beeinflussen. Und es ist gleich, was für ein Symptom das ist, ob es ein körperliches, psychosomatisches oder ein psychisches Symptom ist. Und das ist natürlich mein Ansatz, dass ich probiere, vom System her zuerst einmal die Reaktion von dem Menschen zu verstehen und dann auch von dort her probiere, den Menschen zu beeinflussen. Und so komme ich zu meinem Titel, die Bedeutung der Angst aus systemischer Sicht. Der Kollege Fluri hat schon sehr schön über die Angst geredet und Sie wissen wahrscheinlich selber auch schon einiges. Ich wiederhole nur noch, dass die Angst immer mit einem Hyperarousal, also mit einer Hypererregtheit einhergeht. Mein Puls ist heute sicher aufgegangen, ihr wahrscheinlich auch, wo wir Angst bekommen haben, es klappt nicht, es abverhält alles. Also eine erhöhte Erregbarkeit. Die erhöhte Erregbarkeit zeigt, es stimmt etwas nicht. Es läuft nicht ganz regelrecht. Und es ist auch nicht regelrecht gelaufen. Ich bin falsch gefahren. Der Schmerz hat die gleiche Bedeutung im körperlichen Bereich. Er zeigt auch, irgendetwas stimmt nicht. Man kann dann einfach den Schmerz bekämpfen oder man kann schauen, was stimmt dann im grösseren System nicht. Unter Angst gibt es drei Primitivreaktionen, die Tiere schon haben, die Säugetiere haben, die wir als Homo sapiens sapiens auch haben. Und die drei automatisierten Reaktionen sind Kampf, die sind Flucht und die sind Todstellreflex. Also man kann so Angst haben, dass an die Angst starre, sagt man dann dort. Der Kampf, die Männer neigen eher zum Kampf. Ich sage manchmal, der Hitler hat einen ganzen Kontinent in den Weltkrieg geschickt, weil er nicht aufgenommen worden ist in der Kunstakademie in München, glaube ich. Und der war so krank gewesen, aber er hat nicht gesagt, ich bin beleidigt und ich habe jetzt Angst, dass ich es nicht schaffe im Leben. Sondern er hat dann mit Aggression und Aggressionübertragung auf die anderen das ausagiert. Man kann flüchten, man kann davor rennen. Das ist nicht immer möglich. Und wenn beides nicht geht, dann kann man auch in Angststarre verfallen. Der katatonische Schizophrenie-Patient, der verfällt in eine Angststarre. Der hört zwar alles, ist voll wach, aber er kann nicht mehr reagieren, er kann nicht reden, er bewegt sich nicht mehr, also ist wechseln, wie man dem sagt. Das ist die Angststarre. Wenn man die Angst nur unterdrückt, gleich beim Schmerz. Früher war man eher sehr vorsichtig, heute gibt man schneller Schmerzmittel. Anxiolytika gibt man auch eher schnell. Wenn man nur die Angst unterdrückt, dann findet man nicht heraus, was eigentlich die Angst zu sagen hat. Und ich bin nicht gegen Anxiolytika, aber ich finde, sie sollten nie angewendet werden, ohne dass man nicht auch nach dem Hintergrund sucht, innerhalb des Systems, wo die Person dazugehört. Und jetzt bringe ich ein paar Interpretationen von Angst aus systemischer Sicht. Und ich sage das auch wieder so ein bisschen, wie soll ich sagen, plakativ. Also man kann Angst vor der eigenen Persönlichkeitsentwicklung haben. Man kann einen gewissen Charakter haben, aber man wächst in einer Familie auf, die diesen Charakter nicht zulässt. Sagen wir, man hat ein starkes Temperament als Frau, aber die Familie erzieht einem sehr brav und angepasst, dann passt man sich immer an und vor lauter Anpassung lernt man sich gar nicht kennen und kann auch seine Persönlichkeit nicht entwickeln. Wenn man dann im Leben, und ich kann jetzt sagen im mittleren Alter, an irgendeine Situation anläuft, wo die Anpassung nicht funktioniert, nicht gesund ist, nicht gut ist, und man sich eigentlich wehren sollte, dann bekommt man Angst vor sich selber, Angst vor den eigenen Anlagen und man flüchtet eher zurück und macht nichts. Oder entwickelt ein Symptom. Ich habe eine Patientin, vermutlich ist sie ein ADHS, sie ist nie diagnostiziert worden, Sie hatte einen Bruder, der sehr viel Trari Trara gemacht hat, und die Eltern haben sich hauptsächlich um den gekümmert. Sie hatte eine Mutter, die absolut perfekt war, von der Schönheit her. Sie hat alles können, sie war intelligent. Und sie sagt von sich, die Patientin, sie ist hässlich, ist nicht brav, sie war nicht so aufheib, wie sie gesagt hat. Und der Mutter hat sie nie genügt. Was hat die Patientin entwickelt? Sie hat eine Sucht entwickelt. Sie hat gerade letztens wieder, sie ist lange jetzt suchtfrei gewesen. Sie ist an sich sehr erfolgreich in ihrem Beruf. Aber sie ist eine Überlastung gekommen. Sie hat sich zu viel aufgelastet im Beruf. Da könnte man sagen, es ist einfach das. Aber wo sie jetzt so wieder dekompensiert ist, hat sie gesagt, ich habe so mit meiner Mutter gesiracht und ich habe so Angst. Ich muss immer Alkohol trinken, sonst bewältige ich den Tag nicht. Sie hat ihre Angstsymptomatik hat sie mit dem Alkohol bekämpft. Wir haben dann nochmal die Geschichte so ein bisschen angeschaut. Sie ist jetzt stationär gegangen. Aber die hat Angst gehabt, zu sich selber zu stehen und zu dem zu stehen, dass sie jetzt halt wieder einen Fehler gemacht hat oder dass etwas nicht so gut gelaufen ist. Man wollte sie wieder zurück am Job. Sie hat nicht einmal, sie muss nicht Angst haben, dass sie den Job verliert. Aber sie hat panische Angst entwickelt. Und hat dann sich immer selber medizinalisiert mit Alkohol, bis ich sie dann eingewiesen habe. Und die Geschichte, dass sie der Mutter nie genügt hat, die hat sie erst jetzt mir erzählt. Früher hat sie dir nicht erzählt. Und das ist das. Oft erzählen die Leute nicht den Hintergrund, was zu dieser Angst führt. Aber sie hat wirklich panische Angst, dass sie ihrer Mutter nicht genügen kann. Dass sie mit der nie das Wasser reicht. Ein weiterer Patient, der hatte eine depressive Mutter gehabt. Der hat damals Seich gemacht in der Schule. Ist die Heim aber angepasst gewesen. Die Eltern mussten oft in die Schule gehen, weil er in der Schule Mist gebaut hat. Mal der Lehrer eingesperrt, zum Fenster raus. Der Schlüssel zum Fenster rausgerührt, sodass der Lehrer nicht raus konnte. Und so weiter. Der kam in die Pubertät. Der hat einfach irgendeinen Beruf gelernt, weil der Vater ihn organisiert hat. Und er konnte dem Vater ja nicht sagen, nein, ich wollte das gar nicht, ich wollte vielleicht etwas ganz anderes. Der hat sogar den Beruf Abschluss gemacht. Der hat auch von Haschisch rauchen. Und ist dann irgendwann psychotisch geworden. Es sind jetzt schon fast 10 Jahre her und wir bringen es einfach nicht an, dass der auf den Weg kommt. Er hat dann immer wieder eine Stelle genommen, hat immer wieder Angst gehabt, genügt nicht. Er ist an sich ein Intelligenter, ein Schneller, aber die Stellen haben ihm alle gestunken. Er hat sich aber nicht getraut zu sagen, ich will das gar nicht, sondern hat sich immer wieder rausrühren lassen. Er hat also Angst gehabt vor der Verurteilung vom Vater, Angst gehabt, er macht der Mutter Sorgen. Und klar, indem er da nicht recht auf den Weg kommt, macht er auch Sorgen. Auch der hat Drogen verwendet und ist psychotisch dekompensiert. Als Symptom hat er lauter so Gestalten entwickelt, die ihn kritisieren, die ihm böse Sachen nachsagen. Und ich sage dann immer, das ist ihr schlechtes Gewissen. Sie haben es noch zu nichts gebracht und sie haben ein schlechtes Gewissen, dass sie nicht weiter sind und dass ihren Eltern zur Last fallen. Aber in der Not geht er natürlich immer wieder heim und lässt sich von den Eltern umsorgen. Und die Eltern liefern ihn dann ab in der Klinik und sagen, das könnt ihr machen. Das Problem ist nicht gelöst. Er hat starke Angst. Bei ihm ist die Angst so stark, dass es dann eben in Psychose geht. Eine weitere Angst kann sein, Angst vor der eigenen Aggression. Wenn man, und das sind oft Frauen, wenn man sehr brav aufgezogen ist. Und Frauen können sich besser anpassen, die können sich eher unterordnen. Männer machen dann eher Probleme. Die werden vielleicht eher delinquent, wenn sie es nicht aushalten. Frauen passen sich eher an. Man hat Angst vor der eigenen Aggression. Wenn man eine Wut, ich habe oft mittelalterliche Frauen, die eigentlich Wut auf ihren Partner haben, aber sie können nicht alleine bestehen. Und darum müssen sie sich wieder unterordnen und brav sein und anpassen am Partner, aber innerlich kocht Wut. Das ist eine Frau, die ist aufgewachsen unter einem Baumeister. Die wollte eigentlich eine musikalische Karriere wählen, aber das hat man ihr nicht erlaubt. Das ist schon kein Brotverdienst. Sie muss etwas Richtiges lernen. Dann hat sie halt das KV gemacht. Und ist dann bei der erstbesten Gelegenheit aus dem Land raus, fortgegangen von zu Hause, um sich dieser Kontrolle von ihrem Vater entziehen. Sie hat einen Mann geheiratet, der, oh Wunder, relativ kontrollierend ist. Ein Schweizer. Nicht alle Schweizer sind so, aber einige. Und was hat sie an mich entwickelt? Sie hat immer, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, hat sie eine Kaufsucht entwickelt, hat viel Geld ausgegeben und hat über die Schnur gehauen. Und wenn ich dann genauer geschaut habe, ist vorher dran immer ein Ereignis gewesen, wo sie geärgert hat. Und erst jetzt, nach vielen Jahren, kann sie sagen, jawohl, ich habe eine Wut auf meinen Mann, der tut mich immer einschränken, der will mir immer sagen, was ich machen muss. Der übernimmt den ganzen Haushalt, der kocht und macht und wäscht und mich braucht es dann gar nicht. Es macht mich verrückt. Sie ist einmal mit einer Freundin auf eine Reise gegangen und die hat sich nicht so nett benommen. Sie hat ihr nicht können sagen, mir passt das nicht. Sie war einfach brav, hat hinter dramatische Episode entwickelt. Und die hat wahnsinnige Angst, etwas Negatives zu sagen. Beim Mann hat sie Angst, der verlässt sie dann. Bei der Freundin hat sie Angst, sie hat dann keine Freundinnen mehr. Also sie ist nicht selbstständig genug, um sich es leisten können, aggressiv zu sein. Oder einfach etwas zu sagen. Ich habe eine andere Patientin, die kommt aus einer Unternehmerfamilie und die ist auch nicht zufrieden. Ihre Mann kann ihr nicht das bieten, was sie will. Also so geistige Gespräche und Kultur und Kunst. Und innerlich hat sie eine Wut. Aber sie getraut sich auch nicht alleine zu sein. Die hat eine Schizophrenie entwickelt. Also Angst vor der eigenen Aggression kann auch ein Grund sein. Also man kann von der eigenen Aggression Angst haben und in die Angst flüchten, anstatt für sich anzustehen. Dann eine weitere Angst, das habe ich eigentlich vorher schon gesagt, Angst, den Eltern nicht genügen zu können, Angst, Anerkennung von den Eltern nicht zu bekommen, das hat die andere Patientin eigentlich schon gehabt. Wenn man Angst hat, man hat nicht das erreicht, was die Eltern von einem wünschen, und eigentlich möchten wir alle gerne die Anerkennung von unseren Eltern. Und wenn wir sie dort nicht bekommen, dann gehen wir sie bei einem Chef holen oder bei irgendeinem Guru. Wir wollen eigentlich Anerkennung, bis wir merken, wir müssen sie uns selber geben. Das ist ein weiterer Grund, um Angst zu haben. Da habe ich auch wieder eine Patientin, deren ihre Eltern sind überhaupt nicht zufrieden waren mit sich selber, haben viel Knatsch gehabt. Beide waren eigentlich interessante Persönlichkeiten, aber sie konnten sich einfach nicht verwirklichen. Die haben dann immer miteinander gestritten und jeder hat dem anderen vorgeworfen, dass er nicht zum Zug kommt. Die haben zwei Töchter, eine davon ist meine Patientin, die Jünger. Und der Krach von diesen Eltern ist weitergegeben worden auf die beiden Töchter. Und die Töchter haben miteinander gekämpft um die Anerkennung bei der kranken Mutter und dann um die Anerkennung beim sterbenden Vater und haben sich bis auf, also Spinnenfeind bekämpft, unglaublich. Und wenn man meine Patientin in der Kindheit anschaut, ist sie ein sehr lebendiges Kind gewesen, ein lebensfreudiges Kind, ein spontanes Kind, das gemacht hat, was sie hat wollen. Das hat ihr von daheim natürlich nicht immer gerade Lob eingetragen. Man hat gesagt, du bist ein frecher Kai. Und du hast ein freches Maul und du maulst immer rum, etc. etc. Aber sie hat sich dort wohl gefühlt. Sie hatte Kinder und dann auf einmal hat sie sich immer mehr sozialisieren wollen, anpassen all den Wünschen von den Eltern und von der Gesellschaft. Und dann hat sie Phobie entwickelt. Eine Tunnelphobie, sie kann nicht mehr alleine ein Auto fahren. Und die hat sicher auch Angst vor ihrer eigenen Aggression. Sie hat Angst, zu sich selber zu stehen, weil sie immer noch dran ist, die Anerkennung von den Eltern zu bekommen, respektive den Eltern den Frieden können zu bringen. Also als Familientherapeutin quasi die Eltern können die Problematik lösen. Sie ist als solches Kind sogar gezeugt worden. Also es ist Kracht bei den Eltern und sie ist gezeugt worden als Friedensstifter. Mhm. Und solche Geschichten gibt es natürlich. Dann Angst, ich darf nicht mehr so lange machen, Angst vor moralischer Verurteilung. Da spielt oft Sexualität eine Rolle, aber das ist nur ein Beispiel. wenn man sehr streng, sehr puritanisch erzogen worden ist. Und man spürt dann seine Sexualität in der Pubertät. Dann meint man, man müsse es den Eltern noch recht machen, man müsse ihre Gunst überkommen. Und da habe ich einen. Ja, und dann macht man vielleicht trotzdem etwas, nachher hat man Angst, dass man gestraft wird. Ich habe einen jungen Patienten, sein Bruder ist ein sehr aktiver in der ADHS und er wahrscheinlich in der ADS. Und der hat immer ein bisschen im älteren Bruder nachher geeifert. Und da hat er probiert, dann auch mal Haschisch zu rauchen, hat irgendwelche sexuelle Experiment gemacht mit anderen Buben, hat nachher gesagt, das habe ich gar nicht wollen, das passt ja gar nicht zu mir. Und er ist eher streng erzogen worden, Punkt zur Sexualität. Der hat dann so Angst gehabt vor Bestrafung, der hat eine Psychose entwickelt und hat lange Zeit immer vor dieser Bestrafung geredet und wie schlimm das ist und das will er gar nicht. Er hat also eigentlich als Mann, als erwachsener Mann, hat er seine Sexualität müssen lügen. Und das ist natürlich nicht sehr gesund. Ich habe einen anderen, der hat in der Familie, er war der einzige Bub, zwei ältere Schwestern und eine jüngere Schwester. Auch zum Teil ein bisschen Probleme in der Familie. Und er hat immer die Rolle gehabt, von müssen für seine jüngere Schwester schauen. Also die hat er sich selber gegeben, das hat man ihm nicht gegeben. Aber er hat sich Sorgen gemacht, weil er gesehen hat, dass die Eltern nicht nachher mögen, mit diesen vier Kindern ein bisschen überfordert sind. Die Rolle hat ihm gepasst, er ist prompt in eine soziale Rolle gegangen, als Sozialpädagoge. Und dann hat, und ist sehr begabt auf diesem Gebiet, dann hat man ihm angeboten, eine leitende Stelle zu übernehmen. Gleichzeitig hat er schon eine Frau und ein Kind gehabt, und sie haben ein zweites Kind gewählt. Und dann ist er rein überlastet gewesen. Und er hat die Stelle, er ist nicht sicher gewesen, wollte die Stelle oder nicht. Einerseits ist natürlich ein Lob gewesen, an der Erkennung, dass man ihm das zutraut. Und andererseits war es ihm einfach zu viel gewesen. Der hat panische Angst gehabt. Wir mussten ihn hospitalisieren vorübergehend. Ich habe ihm gesagt, wir nehmen ihn aus dem Verkehr raus, sonst kommt das nicht gut. Ich habe dann mit dem Vater geschafft, dass der Vater eine Beziehung zu dem Sohn entwickelt. Denn der Sohn hat gesagt, er habe nur Angst vor dem Vater. Die Mutter hat damals Angst vor dem Vater gehabt, weil er manchmal so ein bisschen impulsive Ausbrüche gehabt hat. Und der Sohn hat sich distanziert von ihm. Und das ist dann passiert. Die haben miteinander eine Beziehung entwickelt. Wir haben ihn rausgenommen, er hat eine andere Stelle genommen, hat das zweite Kind bekommen. Und es läuft jetzt gut und ist nie mehr psychotisch geworden. Aber er hätte genauso gut auch dort drinnen können hängen bleiben, wenn man das System nicht verändert hätte. Ein weiterer noch, das ist einer, der muslimisch aufgewachsen ist. Und Muslime sagen ja, man muss verheiratet sein, dass man Sexualkontakt haben kann. Und der ist am liebsten zu Huren gegangen. Und er hatte hinten dran immer Angst gehabt, er würde jetzt bestraft. Er würde mit der Krankheit wieder bestraft. Und ich musste dann immer sagen, nein, das ist nicht schlimm, das ist natürlich. Und solange er halt jetzt noch keine Freundin hat, ist das eigentlich eine natürliche Handlung von ihm. Er macht einen guten Weg, er studiert. Man wollte ihn mal von der IV her als Schulabwart integrieren, aber es ist viel zu gescheit für das und es wäre auch schade gewesen. Jetzt probiere ich zum Schluss zu kommen. Also, mein Fazit ist, wenn immer Angst auftritt bei einem Menschen, und ich sage, der Mensch ist ja innerhalb von einem sozialen System, also wir sind eben soziale Wesen, dann ist es wichtig, ins System hineinzuschauen und im Umfeld reinschauen, wo sind die blockierenden Faktoren, sodass sich der Mensch nicht weiterentwickeln kann. Wo müsste man Veränderungen machen? Und ich sage, weil ich so ein bisschen spezialisiert bin auf Schizophrenie, vor jeder schizophrenen ersten schizophrenen Phase und später dann auch, hat es oft eine lange Angstphase. Und das geht so weit, dass man zum Teil die Schizophrenie gar nicht diagnostiziert, dass es 2 Jahre geht, bis man zur Diagnose kommt, weil man nur die Angst behandelt oder vielleicht auch Depression. Das kann, es kann Angst haben, es kann Depression haben. Aber wenn man das ganze System anschaut, dann kann man sehen, er stört eigentlich richtig Psychose. Und in dem Sinn sage ich, man sollte immer schauen, was könnten da die Ursachen sein von dieser Angst. Und wie gesagt, sie sind nicht immer gerade so offensichtlich, man muss sie suchen. Und Patienten sagen es auch einem nicht unbedingt. Sämtliche psychosomatische Krankheiten geht auch das voraus, dass oder eine psychosomatische Krankheit tritt eigentlich immer dann auf, wenn die Person, die psychosomatische Krankheit entwickelt, müsste in ihrem Familiensystem disloyal werden. Das heisst, wenn sie sich müsste ablösen vom System, vom Paradigma von ihrer Familie. Und viele können das nicht. Sie haben Angst, sie werden bestraft. Und das noch bis ins höhere Alter. Und mit dem Kopf, also mit dem Wort, mit dem Intellekt, können sie lügen und sagen, nein, nein, ich bin abgelöst, ich bin da ganz frei, ich mache wirklich nur das, was mir passt. So kann man lügen, mit Wort kann man lügen. Der Körper kann aber nicht lügen. Über das limbische System, also über das emotionale System, gehen Signale an den Körper, die dann eben psychosomatische Krankheiten auslösen können, die einem dann sagen, es stimmt etwas nicht. Und wir müssen da nochmal über Bücher gehen und etwas anschauen. Bei der Schizophrenie sage ich, die Schizophrenie tritt immer dann auf, also, wenn ich auf Schweizerdeutsch rede, man wird verrückt. Also verrückt ist ja verrückt, ich bin. Verrückt ist auch, ich bin wütig. Und verrücken heisst etwas ändern. Und ich sage, die Schizophrenie, also die psychotische Phase, tritt immer dann auf, wenn man eigentlich im System etwas müsste ändern, verrücken. Also man wird verrückt, wenn man etwas müsste verrücken. Und Sie als Hausärzt sind natürlich zum Teil viel näher an der Familie. Sie kommen unbewusst oder indirekt oder per Zufall, bekommen Sie alle möglichen Informationen zugespielt über, wo sie dann können verwenden können, um zu schauen, was könnte es echt sein. Und da sage ich, da dürfen wir sogar relativ direkt fragen. Man darf nur keinen Zusammenhang zum Symptom herstellen. Den hat man zwar im Kopf, aber im Patienten sagen dürfen wir es nicht. Denn sobald man es sagt, erhöht man die Abwehr. Man muss quasi so auf Umweg erforschen, bis man sein Puzzle ein bisschen zusammen hat. Und dann kann man es auch in der Ansprache. Es ist eine höhere Kunst, aber ich traue Ihnen die zu. Wenn ich nicht Psychiaterin geworden wäre, wäre ich Hausärztin geworden. Und ich habe immer eine höhere Achtung für den Hausarzt, weil sie immer da sind für die Familie, für die Leute, weil sie menschlich sind. Leider stirbt die Kategorie von Ärzten jetzt ein bisschen aus und das betraue ich sehr. Mit dem möchte ich abschließen. Wir haben ja dann noch einen Workshop, da können Sie mir noch Fragen stellen. Danke vielmals für's Zuhören.